Im letzten Kapitel des Hebräerbriefes kommt der Schreiber in einigen kurzen Versen auf das Allerwichtigste in unserem Leben zu sprechen. Der Wichtigste ist Jesus Christus, aber was ist das Wichtigste in unserem Verhalten? Das ist durch die ganze Bibel hindurch die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten, den Gott an unsere Seite gestellt hat. In den Versen 1 bis 6 geht es um diese Liebe. Und der Schreiber spricht von dieser Liebe im Alltag auf verschiedene Weise. Ganz kurz sagt er in Vers 1, die Bruderliebe bleibe. Sie bleibe bestehen, sie werde geübt, praktiziert. Da ist die Rede von der Bruderliebe. In Vers 2 ist die Rede von der Liebe zum Fremden. Zu Deutsch sagen wir Gastfreundschaft. Das heißt, Christen sollen bereit sein, den einzuschließen, der am Rande steht, der außerhalb steht. Ob das außerhalb der Wohnung ist, ob das außerhalb unseres Freundeskreises ist oder außerhalb von meiner Privatsphäre. Ich sollte bereit sein, Menschen in mein Leben aufzunehmen. Aber ganz besonders natürlich spricht es von der Gastfreundschaft im Haus. Nur kann diese Gastfreundschaft wohl kaum geübt werden, wenn die anderen Formen von Gastfreundschaft ausgeschlossen werden. Wie will man das auch tun? Wenn man sich daran gewöhnt hat, Menschen aus seinem Leben auszuschließen, dann wird es schwer werden. In Vers 3 spricht der Schreiber von der Liebe zu den Bedrängten. Denkt an die Gefangenen, wie Mitgefangene, an die Übelbehandelten als solche, die selbst auch im Leibe sind. Zwei Gruppen, aber verwandte Gruppen. Die eine Gruppe, das sind solche, die bereits in Fesseln sind, die bereits in Gefängnissen, die bereits verhaftet sind. Und dann sind es solche, die auf andere Art und Weise schlecht behandelt werden. Vorauszusetzen ist hier wahrscheinlich, dass es wegen der Zugehörigkeit zu Jesus Christus geschieht. Und nun soll der Christ, der dieses Los noch nicht auf sich hat nehmen müssen, eine entsprechende Haltung diesen Geschwistern gegenüber einnehmen. Die Tendenz ist, dass wir uns dann einschüchtern lassen, dass wir dann vorsichtiger werden, damit nicht wir auch ins Gefängnis kommen oder dass wir Nachteile erleben, ob das beim Finanzamt ist oder ob das bei den Nachbarn ist. Ich weiß nicht, wie die Christen das damals erlebt haben, wenn sie übel behandelt wurden. An einer Stelle im Hebräerbrief ist davon die Rede, dass sie ihr Hab und Gut zum Teil abgeben mussten, in irgendeiner Form. Vielleicht wurde hier und da ein Haus abgebrannt. Das kann mal geschehen. Wenn man den Christen nicht wohlgesonnen ist. Es ist allerhand möglich. Und die Polizei bzw. die Ordnungshüter wenden das Gesicht, wo die Augen woanders hin und haben es einfach nicht gesehen, weil sie Partei aufgreifen für dieselben Personen, die den Christen nachstellen. Und nun sagt der Schreiber, sollen wir uns voll und ganz mit diesen identifizieren. Meines Erachtens geht es in Matthäus 25 um diese Angelegenheit. Die Brüder und Schwestern, die dort genannt werden, die Brüder Christi, sind seine eigenen Brüder und Schwestern, die er sich erwählt hat, Römer 8. Damit er der Erste unter Brüdern sei, er der Sohn Gottes. Und er hat gesagt, meine Verwandten, meine Mutter, meine Brüder und Schwestern sind die, die den Willen Gottes tun. Die Gefahr ist die, dass wenn einige von diesen Nachteile erleben müssen für ihren Glauben an Jesus Christus, dass der Rest, der noch in Freiheit lebt, denn es ist fast nie so, dass alle verhaftet werden oder alle erfasst werden. Es sind immer wieder einige und das soll die anderen dann einschüchtern. Und das kann dazu führen, dass wir uns Jesu schämen. Da ruft Jesus in Matthäus 10 auf, das soll nicht vorkommen. Schämt euch meiner nicht. Es könnte dazu führen, dass, wenn wir eines Tages vor dem ewigen Richter stehen, dass er sich unser schämen müsste. Wir würden dann nicht zu seiner Schar gehören, müssten verloren gehen, weil wir hier uns von ihm abwandten. Wenn jemand meint, er hätte das schon getan, dann ist er nicht zu bedauern. Niemand darf ihn bedauern. Das ist nicht eine Sache des Mitleides, das ist eine Sache der Schuld. Jeder, der verloren geht, wird voll und ganz selbst dafür schuldig sein. Es wird seine Entscheidung gewesen sein. Deshalb ruft der Hebräerschreiber auf, haltet euch zu Jesus Christus, sagt nicht Nein zu ihm unter dem Druck des Verzichtenmüssens. Seid bereit, auch ins Gefängnis zu gehen. Wie Mitgefangene identifiziert euch mit ihnen. Das zweite Mal sagt er, wie solche, die auch noch im Leibe sind. Da ist etwas von der Einheit des Leibes Jesu zu sehen. Nicht, dass das Wort Leib hier vom Leib Jesu sprechen würde. Nein, die Einheit des geistlichen Leibes Jesu ist hier vorausgesetzt. Denn wenn wir eins sind im Leibe Jesu, dann wollen wir diese Einheit mit anderen Christen festhalten. Einige von uns müssen leiden. Paulus sagt in 1. Korinther 12, dann leiden die anderen mit. Was ist Leiden? Leiden in diesem Fall ist das, dass wir es im Leibe schwer haben. Aber wenn ich eins bin mit einem Bruder, der es schwer hat, Jesu wegen, der etwas erleben musste an Verkennung und so weiter, wenn ich mich mit ihm identifiziere, dann wird das meinen Leib angehen. Ich muss mir vorstellen, sein Leib leidet. Ich kann das nicht spüren. Niemand von uns kann das spüren, wie der andere fühlt. Wir sprechen darüber und dann merken wir, aha, das ist so, wie ich fühle. Aber wenn jemand leidet, sich in den Finger geschnitten hat oder etwas ins Auge bekommen hat, ich kann das überhaupt nicht fühlen. Ich weiß, wenn ich das sehe, dass das Leiden ist, und das kann dann ein Mitgefühl in mir aufkommen lassen, sodass in mir Gefühle sind. Aber das eigentliche Leiden kann ich nicht leiden, kann ich nicht erleben, ich kann das nicht erkennen, es ist nicht bei mir vorhanden. Wir sollen also uns geistlich identifizieren mit unseren Brüdern und Schwestern und dann wissen, dass wir, weil wir eins mit ihnen sind, auch so leiden könnten und sollten bereit sein, im Leibe zu leiden. Christen sollten also auch heute ein offenes Auge haben für andere Christen, die Jesu wegen Verkennung und Leiden auf sich nehmen müssen. Aber wir sollten den Kreis vielleicht auch etwas weiterziehen. Denn Paulus sagt einmal in 2. Korinther 1, dass alle Trübsal, alle Bedrängnis, alles Leiden, Jesu Leiden ist. Wenn jemand krank ist, ist das auch ein Leiden Jesu. Und dann sollen wir Mitleid haben und uns damit identifizieren und unsere Einheit mit diesem Christen äußern, wissend, dass auch wir krank werden könnten. Das nächste Mal sind wir vielleicht dran. Gott lässt nicht alle krank werden, damit einige den anderen helfen können. Es wäre schlimm, wenn alle da im Bett wären. Aber einige können dann am Bett stehen und dem anderen helfen. Das nächste Mal ist es dann vielleicht umgekehrt. In Vers 4 haben wir eine andere Form von Liebe. Dieses Mal ist es die eheliche Liebe. Aber wie kann eine Ehe in dieser Weise geführt werden? Von Christen ist hier die Rede. Die Ehe von Christen ist hier der Gegenstand. Niemand vermag, ein echtes, gutes, richtiges Eheleben zu führen, ob Christ oder nicht Christ. Das ist eine Unmöglichkeit. Weil es so im Leben einfach ist, es ist einfach so im Leben, dass nur Sünder heiraten. Es gibt keine anderen Leute, die heiraten. Nur Sünder. Und Sünder sind in ihrem Wesen selbstsüchtig. Jeder von uns sucht im Grunde das eigene. Deshalb ist es unmöglich, ein glückliches Eheleben zu führen. Niemand überwindet letztlich diese Ich-Sucht. Niemand. Wir lernen allmählich, miteinander auszukommen und einander zu dulden. Aber das kommt immer wieder hoch. Das hat Paulus erlebt als Christ. Deshalb sind Christen aufgerufen, hier eine übernatürliche Kraft zutage treten zu lassen. Die Nichtchristen sollen bei den Ehen der Christen merken, dass es übernatürliche Kraft gibt für die Ehe. Nun sagt der Schreiber hier, ehrenhaft sei die Ehe in allem und das Bett unbefleckt. Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Wieder möchte ich den Kreis etwas weiterziehen, als er zunächst ins Auge trifft oder fällt. Hier scheint es nur zu sprechen von Geschlechtsangelegenheiten. Die Ehe sei ehrenhaft in allem und das Bett unbefleckt. Aber da haben wir schon gleich zwei Gebiete der Ehe, nicht nur das Bett, nicht nur die Geschlechtlichkeit, sondern er beginnt mit dem anderen Teil, mit dem auch die Bibel beginnt. Es wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und zum Dritten erst werden sie ein Fleisch werden. Aber vorher muss ein Loslassen stattfinden, eine gewisse Selbstständigkeit erreicht werden, und dann muss eine Liebe, eine geistige Verbundenheit mit dem Partner vorhanden sein, und erst anschließend kommt die Leiblichkeit in Frage. Das ist der Weg Gottes. Wir sind nicht zuerst Leiber. Wir sind zuerst geistige Personen, Persönlichkeiten. Es heiraten nicht nur Menschen, die Körper haben. Es heiraten Menschen, die im Bilde Gottes geschaffen sind. Und nun soll die Ehe in Ehren gehalten werden, ehrenhaft sein. Das heißt, so geführt werden, dass jeder Teil, jedes Gebiet der Ehe geehrt wird. Der Partner wird geehrt, seine Privatsphäre wird geehrt, seine Wünsche werden geehrt, seine Ziele. Alles in der Ehe wird geehrt, der Körper wird geehrt, alles. Und auch außen hin, nicht nur in der Ehe, ehrt man einander, sondern auch nach außen hin. Jeder soll die Ehe in Ehren halten, nichts vorwegnehmen, auch nicht in der Selbstbefriedigung. Es soll alles aufgehoben werden für die ehrenhafte Ehe. Dafür hat uns Gott so geschaffen. Es soll erst über das geistige Element gehen. Man darf nichts vorwegnehmen. Man sollte auch nicht das für selbstverständlich nehmen, dass man eine Freundschaft eingeht. Nein, im Neuen Testament, im Neuen Bund ist es so, dass die Ehe nicht gerade für jeden Christen ist. Einige sind gerufen, ehelos zu bleiben. Bevor man also eine Freundschaft beginnt, sollte man sich fragen, ist diese ganze Angelegenheit für mich überhaupt? Denn eine Freundschaft mit dem anderen Geschlecht steht immer im Zeichen der Eheschließung. Wenn ich sie als Selbstzweck genieße, habe ich die Ehe nicht in Ehren gehalten, sondern sie auseinandergebrochen. Ich habe einen Teil, das zur Ehe gehört, abgetrennt. Freundschaft, das normalerweise der Weg zur Ehe ist, das habe ich abgekoppelt und als Selbstzweck dahingestellt. Das darf ich nicht. Gott hat nie die Freundschaft zu einer Institution gemacht. Es gibt nicht die Institution Freundschaft mit dem anderen Geschlecht. Aber das ist gang und gäbe heute, auch unter Christen. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden, sämtliche Teile, und sie soll eine organische Einheit bleiben. Man soll sich also erst fragen, ist das überhaupt für mich? Was ist der Weg Gottes für mich? Wenn ich nicht die Gewissheit habe, dass ich diesen Weg einschlagen soll oder darf, dann soll ich die Hände davon halten. Dann soll ich das Auge weiterhin auf Jesus gerichtet halten, ihm dienen, wo er mir Gelegenheit gibt. Es kann dann wieder anders werden, so wie es auch anders wird, wenn jemand geheiratet hat. Der Partner kann sterben. Die Ehe ist eine Gnadengabe. Und die Ehelosigkeit ist eine Gnadengabe. Und wie immer wir als Christen auch stehen in dieser Frage, ohne Partner oder mit Partner, jeder hat seine Gnadengabe. Und so wie es unmöglich ist, von uns aus in einer Ehe zu leben, ohne diese Gnadengabe, ohne die Gnade Gottes, so ist es auch unmöglich, alleine zu leben. Es braucht auch da Gnade und Gnadengabe, Führung. Ehrenhaft sei die Ehe. In allem und das Bett unbefleckt. In jeder Hinsicht. Das hat nicht nur mit Entgleisungen zu tun, mit einem anderen Partner, sondern auch innerhalb, auch wenn man dem Partner gleichsam treu bleibt, kann das Bett befleckt werden. Und dann führt der Schreiber hinzu, Hurer und Ehebrecher wird Gott richten, auch solche, die es nur in Gedanken sind. In den Versen 5 und 6 haben wir eine fünfte Form der Liebe, zu der der Schreiber hier in diesen kurzen Versen aufruft. Hier geht es um vertrauensvolle Liebe. Um die vertrauende Liebe. Die Liebe, die sich ganz dem Herrn hingibt. Hier ist der Herr selbst wieder im Blickfeld, nicht ein Mensch. Er schließt ab, indem er unser Auge auf den Herrn richtet und von der Liebe zu ihm spricht. Eure Lebensweise sei ohne Geld, Liebe. Seid zufrieden mit dem Vorhandenen, denn er hat gesagt, ich werde dich gar nicht verlassen, und so weiter. Was ist das um diese vertrauende Liebe? Wie sieht sie aus? Die vertrauende Liebe liebt nicht das Geld. Kann man Geld lieben? Offenbar. Normalerweise sind es Personen, die geliebt werden. Aber wir Menschen sind so beschaffen, dass wenn wir die Person Gottes nicht mehr so stark im Auge halten, dass wir dann fähig sind, die Schöpfung, das Geschaffene, so zu ehren, wie man die Person ehren sollte. Das Geld ist nur das Wechselmittel, das für das Geschaffene steht. Es geht hier letztlich nicht um Münzen, sondern das, was hinter den Münzen ist oder hinter den Scheinen. Das, was man kaufen kann. Nun gibt es natürlich die extremen Geldlieber, die sammeln das. Und dann gibt es Geschichten von solchen, die Münzen aufgespeichert hatten und ab und zu holen sie sich von ihrem Keller oder irgendwo, wo sie die aufgestapelt haben und schauen sich die Münzen an und gehen so richtig auf in dieser Meditation und in dieser Liebe zu ihrem Gold. Das ist natürlich ein sehr extremer Fall. Es gibt ein englisches Buch von einem solchen Mann, der dann aber es erlebte, dass ein Kind in sein Haus kam, ein Kind, das sich verirrt hatte, oder ein Waisenkind, das in Not war. Und er nimmt sich dieses Kindes an und sein Herz wird verwandelt. Eine schöne Geschichte. Sein Herz erlebt eine andere Liebe. Aber wir alle sind fähig dazu. Und täuschen wir uns nicht. Wir sind genau dieser Mann. Vielleicht nur in den Anfangs, in den Anfängen. Aber jeder von uns ist fähig zur letzten Abgötterei, zum Götzendienst. Jeder soll sich da selbst prüfen. Was ist mir eigentlich wichtig, wenn es zum Bibellesen kommt, wenn es zum Beten kommt? Dabei beschäftigen wir uns mit unserem Herrn. Die Liebe zu unserem Herrn kommt da zum Ausdruck. Ist mir wichtig, was mein Herr gesagt hat? Bewegt mich das? Oder tue ich es einfach aus Pflicht? Das ist schon viel wert. Und dann nicht groß fragen, ja, die Bibel sagt mir nichts mehr. Doch, die sagt alles, was sie sagt, das sagt sie Ihnen. Sie dürfen nicht die Unwahrheit sagen. Ja, aber sie sagt mir das nicht. Doch, sie sagt Ihnen das. Sobald Sie die Bibel aufschlagen, spricht sie zu Ihnen. Ja, aber ich spüre das nicht. Das ist, ja, das mag sein, aber das ist nicht die Schuld der Bibel, das ist Ihre Schuld. Das ist auch nicht des Herrn Schuld, auch nicht des Heiligen Geistes Schuld, das ist meine Schuld. Ich tue nicht die Ohren auf. Ich interessiere mich nicht. Ich muss meine Lieblosigkeit meinem Herrn gegenüber bekennen. Ich bin nicht bedauernswert. Ich darf mich auch nicht beklagen bei irgendeinem Menschen, das ist Schuld. Ich muss zum Herrn kommen und sagen, Herr, ich habe keine Liebe zu dir. Das ist Schuld. Liebe kann befohlen werden. Wenn Liebe nicht da ist, dann sind wir schuldig geworden. Nicht zu bedauern. Die Liebe darf nicht das Geschaffene an irgendeiner Stelle den Platz des Schöpfers einnehmen. Da muss jeder sich prüfen, welchen Platz, welchen Stellenwert hat Geschaffenes, Kleider, Lohn, Arbeitslohn, Haus, das, was man sich einkauft, auch auf Reisen und so weiter. Es gibt Leute, wenn sie auf Reisen sind, sie müssen überall irgendwann mal in den Laden und etwas kaufen. Die haben so einen Kaufzwang. Müssen irgendwas mitnehmen. Prüfen wir uns selbst. Da muss der Heilige Geist uns etwas einfallen lassen. Und zwar die Wahrheit über uns selbst. Nicht irgendetwas. Bürden wir uns selbst nicht unnötigerweise auf ein schlechtes Gewissen. Machen wir uns nicht an unnötigerweise ein schlechtes Gewissen. Wenn Sie den Herrn lieben, dann danken Sie dem Herrn. Ich liebe dich und ich bin bereit, auf alles zu verzichten. Du darfst alles haben. Du darfst meine Kleider haben, du darfst alles haben, du darfst mein Haus haben. Ab und zu dürfen wir das unter Beweis stellen. Und dann wissen wir, ob wir die Wahrheit gesagt haben, damals oder nicht. Oft wissen wir das nicht, ob wir wirklich die Wahrheit sagen, aber das ist nicht so schlimm. Wichtig ist nur, wenn es mal darauf ankommt, dass wir immer noch dann dem Herrn sagen kann, ja, du hast gegeben und du hast genommen, gepriesen sei dein Name, wie Hiob es tat. Dann blutet das Herz, und so weiter, weil man verzichten muss. Man hängt oft so an diesen Dingen. Jemand kommt ins Haus und zerbricht etwas. Oder uns selbst zerfällt etwas in der Hand. Frage, wie reagiere ich in diesem Moment? Das sind, können die kleinsten Dinge sein. Wie reagiere ich? Das zeigt, wie ich an dem Irdischen hänge. Und ich darf nie murren. Nie. Alles Murren ist Sünde. Ich darf meine Not dem Herrn sagen, aber ich darf nie unzufrieden sein. Der Schreiber sagt, seid zufrieden mit dem Vorhandenen. Er sagt nicht, dass wir nicht mehr kaufen dürfen. Aber wir dürfen es nicht tun, weil wir unzufrieden sind. Alle Einkäufe sollten im Namen des Herrn getätigt sein. Wie wenn der Herr uns gesandt hätte, das zu holen. Weil es in seinem Auftrag ist. Es dürfte nichts in meinem Haus sein, von dem ich sagen könnte, Herr, das gehört dir. Und wenn du es nimmst, gut. Aber im Moment freue ich mich daran. Wir dürfen uns freuen an den Gaben Gottes. Ein kleines Beispiel. Ein Bruder im Herrn, der nicht lange gläubig war, merkte, dass er an Autos hing. Er hatte selbst einen schönen Sportwagen. Und er merkte, er sollte ihn loswerden. Er hing zu sehr daran. Hat ihn verkauft. Und dann hat er so kleine Wagen, Modelle, danke. Eine ganze Reihe von alten Wagen, Modelle. Und er dachte, ich sollte auch die eigentlich fahren lassen. Dann hat er uns eine gegeben. Jetzt dürfen wir uns daran erfreuen, nur habe ich wenig Zeit dazu. Ab und zu gehe ich auf und ab in ein Wohnzimmer, bete oder schaue mir die Autos an. Und im Moment freue ich mich darüber und gehe ich wieder weiter. Ich hänge nicht an ihnen. Einige haben wir unseren Enkelkindern gegeben. Das darf man. Gott lehrt uns im Alten Testament, dass der Israelit sich freuen darf an den Gaben Gottes. Nur muss er immer wieder an den Schöpfer denken. Selbst das Eheleben als ein Freudenreich, als eine Zone, in der man besondere Freuden kennt, sollte im Blick auf den Schöpfer erlebt werden. Es gab ja Zeiten, vielleicht gibt es die heute noch, aber in alten Büchern kann man nachlesen, dass, entschuldigen Sie diese Erwähnung noch einmal, aber ich möchte zeigen, dass alles von der Perspektive Gottes aus gesehen werden sollte. Es konnte vorkommen, dass Pärchen vor einem Altar den Geschlechtsverkehr bzw. Liebesakt ausübt. Als Anbetungsakt. Das hat mir gezeigt. Ja, hier, dies ist, es wird getan im Zeichen dessen, dass man Gott gehört. Er hat das alles geschenkt. Wir merken, das ist nicht ein Selbstzweck. Ich befürchte, wir als Christen haben einige Dinge für geistlich gehalten, andere Dinge für ungeistlich, nicht wahr? Es ist alles eins. Seid zufrieden mit dem Vorhandenen. Freut euch, wo ihr euch freuen könnt. Und wenn ihr wenig habt, dann seid dennoch dankbar. Der Bruder Kleiber erzählte mir gestern Abend, hat dieses offenbar in Russland oder irgendwo erlebt oder gehört. Am Abend isst man in diesem Haus noch Reis und Fisch vielleicht. Und am Morgen ist nichts mehr da. Und der Bruder, der nichts mehr hat in seiner Wohnung, der dankt auch am Morgen früh für den Tag und so weiter, hat aber nichts zu essen. Er ist zufrieden. Der Herr wird schon für ihn sorgen. Wenn er aber hungers sterben soll, dann ist der Weg in den Himmel zwar schmerzlich, aber nicht ewig. Er wird dort ankommen, früher oder später. Ich weiß, es ist leicht, das zu sagen. Hunger habe ich schon verspürt, echten Hunger. Aber ich bin dankbar, dass der Herr mir der Zeit Brot gab. Wir sollten bereit sein, alles aus der Hand des Herrn zu nehmen, auch zu verzichten. Und wenn der Herr reichlich gibt, das darf er und wir dürfen es auch in Empfang nehmen, dann wollen wir aber auch reichlich danken und uns freuen, und zwar in seinem Zeichen, nicht auch da in unserer Freude einfach in dem Geschöpflichen aufgehen. Denn er hat gesagt, ich werde dich gar nicht verlassen. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Übersetzung steht, aber kontrollieren Sie. Wir haben hier die stärkste Verneinung im Griechischen. Gar nicht. Unter keinem Fall. Auch wenn sie nicht versichert sind. Ja, man muss doch das Seinige tun. Dann tun sie es. Dann tun sie es. Aber meine lieben Freunde, wir werden nicht alles tun können. Wir werden uns nicht überall absichern können. Es geht nicht. Und früher oder später wird der Herr Löcher schlagen in unsere Existenz. Und dann werden wir es schwer haben, diese Löcher zu stopfen. Dann wird er uns zeigen, mein lieber Junge, mein liebes Mädchen, du bist von mir abhängig. Willst du dich von mir tragen lassen? Er wird uns gar nicht verlassen, auch gar nicht im Stich lassen. Er wird nicht von uns gehen, weggehen. Er wird uns auch nicht im Stich lassen. Das ist eine gute Verheißung. Darüber dürfen wir uns freuen. Vertrauende Liebe liebt nicht das Geld, ist mit dem Vorhandenen zufrieden, achtet auf die Verheißung. Und jetzt letztens, sie bekennt ihr Vertrauen. Vertrauende Liebe zum Herrn bekennt, so dass wir mit gutem Mut sagen dürfen. Sagen wir es dem Herrn, ich bin zufrieden. Sagen wir dem Herrn, wir sind zufrieden mit wenig oder mit viel, je nachdem. Sagen wir dem Herrn, der Herr ist mein Helfer und ich werde mich nicht fürchten. Punkt. Ich werde mich nicht fürchten. Nun kommt die Angst oft so plötzlich auf uns zu oder über uns. Nun, dann wollen wir, sobald es geht, uns wieder aufraffen und das Auge auf den Herrn richten und sagen, Herr, du bist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. In unserem Innern zittern wir vielleicht, aber wenn das Auge auf den Herrn gerichtet ist, darf das Vertrauen die Überhand bekommen. Und die Liebe zum Herrn darf bestehen. Denn Vertrauen und Liebe sind ein Wahrheitsehepaar in der Bibel. Und was Gott zusammengefügt hat, das dürfen wir nicht trennen. Auch an dieser Stelle. Der Herr ist mein Helfer. Wer? Der Herr. Das sind zwei Namen, soviel ich weiß, in einem. Das dürfte im Psalm 27 stehen. Wenn jemand eine Schlachtübersetzung hat, kann er gleich nachprüfen, ob dort Herr groß geschrieben ist, mit mehr denn einem großen Buchstaben, nicht nur H, sondern auch E, vielleicht auch RR. Wenn das der Fall ist, dann steht dort im Grundtext Yahweh. Aber ist nicht so? In Psalm 27? Am Anfang, der Herr, groß geschrieben. Aber man hat dann in der Übersetzung Kyrios, in der griechischen Übersetzung hat man Kyrios geschrieben. Und heute noch liest ein Hebräer im Alten Testament nicht Yahweh, sondern er liest Adonai. Ja, das ist ein kleines Signal bei diesen vier Buchstaben, die Yahweh ausmachen. Und dann weiß er, jetzt muss er Adonai sprechen, obwohl dort Yahweh steht, die vier Buchstaben für Yahweh. Wenn also jetzt im Neuen Testament Herr steht, dann entspricht das der Umschreibung des Namens Gottes dort im Psalm 27. Wir haben also zwei Namen Gottes gleichzeitig in diesem Wort Herr in Vers 6 hier. Yahweh im Hintergrund. Was heißt das? Das heißt, der Lebende, ich bin, ich werde sein, ich bin der ewig Seiende. Und er hält seinen Bund, er hält seine Treue. Das ist der Gott, auf den wir vertrauen, und das ist der, den wir lieben. Und dann kommt dieser andere Name hinzu, Adonai oder Adoni, je nachdem man es aussprechen will. Und das bedeutet, was unser deutsches Wort bedeutet, Herr. Nicht so, wie es heute im Alltag gebraucht wird, so ohne Bedeutung, sondern wirklich Herr und Meister, Herrscher, der das Recht hat zu bestimmen. Der, der das Leben ist, wird uns treu bleiben und uns Leben geben, weil er Herr über uns ist und auch Herr über unsere ganze Umwelt, so dass er bestimmen kann, was mir zuteil werden soll. Er kennt all die Straßen, die Zufahrtsstraßen, hin zu den Läden, wo ich einkaufe und dann zu meiner Wohnung. Er weiß genau, wie er das Brot auf meinen Tisch bringen soll. Er weiß genau, wo die Bananen herzuholen. All das, was auf meinen Tisch einmal kommen soll, sodass ich genug habe zu essen. Er ist Herr der ganzen Welt. Psalm 24. Die Erde ist des Herrn und alles, was darinnen ist. Der, der mein Leben ist, der wird auch für mich sorgen. Der Herr ist mein Helfer. Und ich werde mich nicht fürchten. Das heißt, ich will nicht in Existenzangst geraten. Und jetzt der nächste Satz, der letzte. Was wird ein Mensch mir tun? Das ist zusätzliche Angst oder zusätzlicher Anlass zur Angst manchmal. Ich könnte überhaupt, weil irgendetwas schief gehen könnte, in Existenznot kommen. Aber ganz besonders hat man Grund, das weiß man, Angst zu haben, wenn Menschen uns nicht wohlgesonnen sind. Menschen sind schlimmer als Dinge. Die haben einen Willen und die können überlegen, wie man Böses tut. Wenn ich Grund habe, Angst zu haben vor Menschen, ich habe einen fürchterlichen Chef, ich weiß nicht, ob ich die Stelle behalten kann, dann komme ich in Existenznot, nicht wahr? Oder es gibt Mitarbeiter, die unmöglich sind. Oder es gibt andere Schwierigkeiten, von Menschen verursacht. Dann dürfen wir auf den Herrn blicken und sagen, Herr, du stehst über allem und du bestimmst alles. Jetzt zeig mir, ob ich hier bleiben soll oder nicht, ob du etwas anderes für mich hast. Wenn ich bleiben soll, dann wirst du es möglich machen. Allerdings, wenn du willst, dass ich hier untergehe, sterbe, dann will ich auch dazu bereit sein. Denn wir werden nie zur Ruhe kommen, letztlich, richtig, bis wir bereit sind, dort, wo wir sind, unser Leben zu lassen, einfach zugrunde zu gehen, zu sterben, in der Not, in der Existenznot. Erst dann können wir vertrauen, wenn wir den Tod vor Augen haben und wissen, dies ist nicht das Letzte. Paulus hat das erlebt. In 2. Korinther 1 sagt er, wir hatten den Tod absolut sicher vor Augen. Warum? Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen sollten, sondern auf Gott, der die Toten weckt. Die Auferstehung ist unsere Hoffnung, sagt er in Kapitel 4 dort. Wir gehen zu Vers 7. Mit Vers 7 beginnt der letzte Abschnitt des Textes. In der Hebräerbrief ist ja ein Brief. Normalerweise hat ein Brief im Neuen Testament einen Eingang und einen Abschluss. Aber der Hebräerbrief ist eine Ausnahme. Er hat keinen Eingang, keinen Gruß. Er hat aber einen Schluss. Und daran stellen wir fest, dass es sich um einen Brief handelt. Der Text beginnt also in Kapitel 1, Vers 1, der eigentliche Brieftext, weil kein Grußwort ist. Der Grußwort leitet den Text ein, aber ist nicht eigentlich der Inhalt des Briefes. Der Text geht also von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 13, Vers 17. Und von diesem Text kommen wir jetzt zum letzten Abschnitt innerhalb des dritten Teiles, des letzten Teils. Hier ist von der Beziehung zu den Leitenden und ihrem Glauben die Rede. Sein letztes Wort gilt den Christen, an die er schreibt, und er will, dass sie eine gesunde Beziehung haben zu denen, die ihnen im Glauben vorangingen und gehen. Der Abschnitt scheint ein einheitlicher Abschnitt zu sein. Vers 7 spricht von denen, von leitenden Brüdern, die schon gestorben sind. Und die Verse 8 bis 16 sprechen von dem Glauben dieser Brüder. Vers 17 fügt sich dann noch an als ein Aufruf, die gegenwärtigen leitenden Brüder zu achten und ihnen entsprechend entgegenzukommen, so weiter, sie zu ehren. Also hier ist von der Beziehung zu den Leitenden und ihrem Glauben die Rede. In Vers 7 sagt der Schreiber, man soll an frühere Leitende denken. Dieser Vers ist die biblische Grundlage für das Studium von Biografien. Von diesem Vers aus wissen wir, dass es eine gute Sache ist, gute christliche Biografien zu lesen, besonders von solchen, die dem Herrn in der Öffentlichkeit dienten oder Hirten der Gemeinde Jesu waren, in irgendeiner Form Missionare, Hirten am Ort, Lehrer. Dieser Vers würde ganz besonders an diese denken, aber überhaupt sind Biografien wertvoll. Das hatten wir schon in Kapitel 11 gelernt, nicht wahr? Dort haben wir einige Kurzbiografien. Aber damals, oder am Anfang, Donnerstag, glaube ich, sagte ich, dass noch eine weitere Kategorie von Biografien kommen wird. Und die haben wir hier. Hier ist zu denken an solchen, die nicht das Wort Gottes direkt von Jesus Christus bekamen. Es sind nicht notwendigerweise Apostel, vielleicht sind einige darunter. Hier ist auch nicht notwendigerweise an alttestamentliche Gläubige zu denken, sondern an solche, die in dieser Gemeinde oder in dieser Gegend Hirten waren, Reichgottesarbeiter waren. Leitende ist das Wort, das wir gebrauchen könnten, um das Griechische zu übersetzen. Im Deutschen sagen wir eigentlich nicht Leiter, Führer. Es hat einmal vor einiger Zeit einen Politiker gegeben, der verstand sich gern als Führer. Seitdem, weil er nicht gerade der beste Führer war, nimmt man dieses Wort ungern in den Mund in dieser Form. Im Deutschen sprechen wir auch grundsätzlich oder normalerweise nicht von Leitern und von Führern. Wir sprechen von Leitenden, aber fügen dann auch normalerweise Personen hinzu, leitende Personen oder führende Personen. Führende sind solche, die führend in der Gesellschaft sind, leitende sind, die organisatorisch vorangehen. Es ist also schwer, das griechische Wort zu übersetzen. Wir sollten eigentlich sagen, leitende Personen oder leitende Männer. Denkt an eure Leitenden, kann man sagen. Die, die euch das Wort Gottes sagten. Es geht also um solche, die das Wort Gottes verkündet haben. Darin liegt ihr Wert, dass sie den größten Wert, den Gott uns geschenkt hat, in den Mund genommen haben und weitergegeben haben. Nicht, dass sie selbst besonders große Persönlichkeiten waren, sondern weil sie dem Wort Gottes treu gegenüber waren und weil sie dieses Wort Gottes verkündeten. Und es geht nicht um die leitenden Personen, sondern es geht um das Wort Gottes eigentlich. Aber da niemand das Wort Gottes verkünden kann, ohne ein entsprechendes Leben führen zu müssen, darf man auch auf ihr Leben schauen. Und so sagt der Schreiber, er fügt hinzu, schaut euch den Ausgang ihrer Lebensführung an. Wie haben sie ihr Leben beendet? Blieben sie treu bis zum Schluss? Wie sah ihr Leben am Schluss aus? Nicht am Anfang. Da glänzt manches. Aber ob es dann Gold ist oder etwas anderes, stellt sich mit der Zeit heraus, besonders gegen Ende des Lebens. Wie haben sie ihren Lebenslauf abgeschlossen? Schaut euch das an. Und dann macht es auch so. Ja, wie soll man das machen? Die sind ja jetzt weg. Das steht im Wort Gottes. Und das wird er uns jetzt zeigen. Das ist die Aufgabe, so scheint mir der Verse zwischen 7 und 17, zu zeigen, wie diese Männer lebten, die das Wort Gottes verkündet hatten. Also zuerst soll an diese gedacht werden. Man soll sich fragen, wie haben sie ihr Leben beendet? Und das soll man in Erinnerung halten. Man soll immer wieder daran denken. Es ist also gut, an verstorbene Brüder und Schwestern zu denken, die uns ein Beispiel waren, und immer wieder zu überlegen, wie war das in ihrem Leben? Wir dürfen nicht einfach so in den Tag hineinleben und uns bannen lassen von irdischen Dingen. Wir müssen Denkstoff haben. Wir müssen richtige Denkgegenstände haben. Wir müssen überlegen, worüber wir nachdenken wollen. Nicht nur die Zeitung lesen. Ich merke immer wieder, es ist bitter wenig in der Zeitung. Ein großes Durcheinander. Man muss schon ganz gezielt zur Zeitung gehen, sonst kann man sich da stundenlang aufhalten. Immer eine Versuchung. Und wenn man sie mal ein bisschen gelesen hat, ja, fragt meine Frau, ja, was stand denn? Ich finde es schwer zu antworten, weil da nicht viel stand, ja. Dann lässt man es lieber. Und im Radio ist nicht viel anders. Wissen Sie, ich muss bekennen, ich habe aufgehört, mich mit Nachrichten zu befassen. Dann merke ich allerdings, dass da irgendetwas in Israel geschehen ist mit Arafat und, wie hieß der andere, Peres. Und das kriegt man dann mit. Ja. Wenn es sehr katastrophal ist oder sehr beglückend, das erfährt man dann schon von anderen, die es gehört haben. Ansonsten kann man auf eine Menge verzichten. Ich habe eine gute Begründung dafür. Nicht nur meine eigene Erfahrung. Es ist erst in letzter Zeit, dass wir die Möglichkeit haben, so viel über die heutige Welt zu wissen. Ist nicht normal, nicht üblich. Die meisten Menschen in der Geschichte der Welt haben bitter wenig gewusst über das, was in der Welt zuging. Man kann auch so leben. Offenbar. Und das Wichtigste ist immer noch, was geschieht im Himmel? Und was macht der Himmel hier auf der Erde? Das ist, was wichtig ist. Befassen wir uns also mit dem, was Gott hier auf der Erde tut und getan hat. Und wollen wir lernen zu denken über das, was für Gott wichtig ist. Denkt. Denkt an eure Leitenden, die euch das Wort Gottes sagten. Schaut euch den Ausgang ihrer Lebensführung an. Zweitens, wir haben hier drei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, an die früheren Leitenden zu denken. Die zweite Aufgabe von 7 Ende bis Vers 16, man soll dessen Glauben nachahmen. Und drittens, wie schon gesagt in Vers 17, sollen wir auf die gegenwärtigen leitenden Personen Acht geben. Nicht damit sie tun, was ich will, sondern damit ich tue, was sie wollen. Das scheint etwas absolut zu sein. Ich werde das noch qualifizieren später. Haben Sie keine Angst. Also befassen wir uns jetzt für noch einige Minuten mit diesem längeren, mittleren Teil. Es ist sehr viel in diesem Teil. 7 Ende bis 16. Und die ganzen Verse erzählen uns, worüber die verstorbenen leitenden Personen gepredigt haben. Was das Wort Gottes ist, das sie in den Mund nahmen. Was das Wort Gottes ist, das wir zur Kenntnis nehmen sollen. Und was geglaubt wird, sodass wir einen Glauben nachahmen können. Was gehört jetzt zu dieser Nachahmung? Vers 8. Dass man auf den Inhalt ihres Glaubens achtet. Vers 8 ist so ein schöner Vers, den man gern auswendig lernt und unter Umständen auch vorn an die vorderste Wand einer Kapelle anbringt. Jesus Christus derselbe gestern, heute und Ewigkeit. Man kann in verschiedene Kapellen oder Gotteshäuser kommen und da steht dieser Vers. Wunderbar. Aber dadurch rückt er aus seinem Zusammenhang. Und es ist wichtig, dass wir ihn wieder zurück in die organische Verbindung bringen. Noch einmal Ende Vers 7. Ahmt nach dessen Glauben. Jesus ist gestern und heute derselbe. Und in Ewigkeit. Das gehört zusammen. Vers 8 ist nicht plötzlich ein ganz anderer Einfall des Schreibers. So ein neuer Absatz, auch noch etwas, das er sagen wollte. Nein, das hat eine organische Beziehung zu Vers 7 und ist die Erfüllung von Vers 7. Wir könnten fast einen Doppelpunkt setzen nach Vers 7, nicht wahr? Was ist das, was die geglaubt haben? Was sollen auch wir glauben? Was ist die Mitte des Wortes Gottes? Sammeln Sie Verse, die sagen, dass Jesus die Mitte des Wortes Gottes ist? Sehr gutes Bibelstudium. Machen Sie das mal zur Aufgabe, alle Verse in der Bibel zu sammeln, die davon sprechen, dass Jesus Christus das eigentliche Thema der Bibel ist. Hier ist ein Vers. Oder zwei besser. In Vers 7 hieß es, die euch das Wort Gottes sagten. Schaut euch den Ausgang ihrer Lebensführung an und ahmt nach dessen Glauben. Offenbar haben sie geglaubt, was das Wort Gottes sagte. Und was sagt das Wort Gottes? Dass Jesus derselbe ist. Es geht also um Jesus. Gestern ging es um ihn im Alten Testament, im Kontext des Hebräerbriefes. Heute, wir haben ihn, haben den, der vom Himmel spricht, Kapitel 12, Vers 25 und 26. Und er fügt noch hinzu, er wird auch in Ewigkeit derselbe bleiben. Er wird sich nie ändern. Übrigens, es gibt einige, die zitieren diesen Vers schnell, wenn es heißt, man sollte mit Wundern rechnen. Und dann wird dieser Vers zitiert, um das zu belegen, dass man heute tatsächlich mit übernatürlichen Handlungen Gottes rechnen sollte. Nun, einen Moment einmal. Was sagt der Vers? Jesus Christus, nein, nur Jesus, ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Besagt dieser Vers, dass wir immer Wunder erwarten sollten? Wenn er das tut, dann müssen wir noch etwas hinzufügen. Dann muss dieser Vers sagen, dass um derselbe zu bleiben, muss Jesus sich dauernd wiederholen. Sonst ist er nicht derselbe. Wenn er aber derselbe ist, dann wird er immer dasselbe tun, nämlich Wunder. Stimmt das? Muss man immer dasselbe tun, um derselbe zu sein? Nein, ich kann auch mal was anderes tun. Ich muss auch nicht am selben Ort wohnen. Gott muss nicht im Himmel bleiben, er muss auch nicht hier auf der Erde bleiben. Er muss auch nicht in jeder Gemeinde dasselbe tun. Er hat ein Recht, mal so es zu machen, mal so es zu machen. Darauf macht Peter Meyer aufmerksam in der letzten Aufgabe von Bibel und Gebet, der Zeitschrift, die von Beatenberg ausgeht, was die Politik in Palästina betrifft. Wir sollten nie vergessen, dass Gott unverständlicher Weise mit Nationen, mit Völkern umgeht. Und das schließt Israel ein, das schließt die Araber ein. Und er mahnt uns, wir haben manchmal zu selbstverständlich genommen, dass Israel immer so mit Siegespalmen da gefeiert werden muss. Gott hat seine Wege mit Israel, auch mit den Arabern. Und jeder hat seinen Platz. Heute. Im Plan Gottes. Und er wird fertig, er wird zum Ziel kommen mit allem. Und auch was dieses betrifft, was die Wundertätigkeiten betrifft, was die Führung der Gemeinde betrifft, was Gemeindewachstum betrifft. Gott hat nie garantiert, dass Gemeinde wachsen würde. Dem Jesaja sagt er, predige. Jesaja fragt, wie lange? Bis niemand mehr zuhört. Ist auch eine Verheißung, nicht? Deine Zuhörer werden abnehmen. Die Zahl der Zuhörer wird abnehmen. Das ist so, wie wenn der Saal am Anfang der Stunde voll wäre und am Schluss wäre der Saal leer hier. Einer nach dem anderen würde rausgehen. Aus welchem Grund immer auch. Ja. Es muss nicht immer derselbe Grund sein. Gemeinde kann auch einmal abnehmen. Und nicht nur, weil sie untreu wird, sondern weil Gott Verfolgung schickt und sie dezimiert. Das ist schwer zu glauben, aber das geschieht. Wir dürfen nicht zu viel von diesem Vers erwarten. Es geht nicht so sehr um, was Gott tut, sondern um, wer Jesus ist. Im Wesen. Und sein Wesen bleibt unverändert, trotz dessen, dass er in beweglicher Geschichte leben kann. Geschichte ist Bewegung. Ob es Naturgeschichte ist oder Menschengeschichte ist. Geschichte ist Bewegung. Das heißt Veränderung. Aber Gott bleibt derselbe, kann aber mit Veränderung leben. Irgendetwas an Gott ist auch dann in Bewegung. Er ändert. Was? Seine Schritte. Mal schreit er hier, mal tut er das dort und so weiter. Er kann auch reagieren auf die Meinungsänderung von Menschen. Zuerst nimmt er den Menschen beim Wort in Ninive zum Beispiel. Die wollen sündigen. Gut, sagt Gott, dann müsst ihr sterben. Komm, Jona, sag ihnen das. Jona will nicht, aber Gott setzt sich dann durch und Jona geht. Und sagt, ihr werdet alle sterben. In 40 Tagen ist nicht mehr von euch, viel von euch zu sehen. Die Leute ändern ihre Meinung über ihre Sünde. Und dann reagiert Gott darauf. Sein Wesen bleibt dasselbe. Was war sein Wesen? Vollkommene Harmonie in Heiligkeit und Liebe. Beides. Wenn er nur Heiligkeit wäre und Grimm gezeigt hätte, hätte er gar nicht von 40 Tagen sprechen müssen. Hätte keinen Jona dahin schicken müssen. Er und Jona hätten sich die ganze Mühe sparen können. Und Gott hätte einfach einen Blitzschlag vom Himmel fallen lassen können und Ninive zerstören können. Aber weil Gott gnädig ist, deshalb lässt er den Nineviten sagen, wenn es so weitergeht, seid ihr in 41 Tagen nicht mehr da. Gott kann mit Geschichte leben. Und wissen Sie, das ist die herrliche Botschaft der Bibel. Denn die Bibel ist eine Rettungsbotschaft. Das ist die Botschaft der Bibel. Nebst anderen kleineren Themen. Aber das ist die Linie. Damit diese Linie gezeigt werden kann, muss von der Schöpfung gesprochen werden, vom Sündenfall. Aber gleich in Kapitel 3 haben wir nicht nur den Fall, sondern auch schon die Rede von Rettung. Das heißt, Gott nimmt uns nicht gerade nur beim Wort, wenn wir Nein zu ihm sagen, sondern er ändert die Dinge. Er schafft Heilsgeschichte. Gestern, heute und in Ewigkeit wird dann gesehen werden, was er tat. Und bis wir in die Ewigkeit kommen, ist das Morgen da, das können wir dazwischen schalten. Morgen wird er auch derselbe bleiben und wird uns hindurchbringen. Er hat doch in Vers 2 gesagt, er ist der Bahnbrecher und der Vollender unseres Glaubens. Jesus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Vers 9. Was heißt, den Glauben der verstorbenen, leitenden Reich Gottes Arbeiter nachahmen? Das heißt, dass man fremder Lehre widersteht. Lasst euch nicht von mancherlei und fremden Lehren umtreiben. Tun Sie das? Ich kann fast hören, Sie denken es vielleicht gar nicht bewusst, aber ich nehme an, es ist für Sie größte Selbstverständlichkeit, dass fremde Lehre, falsche Lehre, bei Ihnen überhaupt nicht in Betracht kommt. Stimmt das? Sie haben so viel fremde Lehre in dieser Gegend erlebt, dass Sie dessen satt sind. Nicht wahr? Dann haben Sie einen Strich gezogen und gesagt, jetzt ist einmal Schluss damit. Ich möchte Sie trösten. Aber an dieser Stelle möchte ich auch eine Hilfe weitergeben. Passen wir auf. Die Leute in diesem ganzen, darf ich es einmal Rottweiler Dreieck nennen. Das heißt, für mich ist Rottweil gleichsam in der Mitte einer größeren Gegend, wo ich Menschen kennengelernt habe, die ich entweder hier oder in Schenkenzell oder in Albstadt oder in Trossingen oder so ab und zu treffe. Ob ich hier oder da bin, immer wieder treffe ich ähnliche oder dieselben Leute. Also von meiner Perspektive aus ist dies eine große Gegend. Und die Probleme in dieser Gegend sind sehr ähnlich. Es sind sehr wenige Hirten hier. Das bemüht mich, hat mich schon Jahre bemüht. Es sind wenig Leute, die hier wirklich nach den Schafen gucken. Es sind sehr viele Christen und einige von denen sind hier, glaube ich. Die wünschten, sie hätten einen treuen Hirten, eine Gemeinde. Aber einige von ihnen wohnen ziemlich alleine. Stimmt das? Einige haben einigen Anschluss hier in Waldmössingen, deshalb sind wir hier ja. Hier ist etwas Intaktes, hier ist etwas Gewachsenes. Hier kann man sich anschließen und geborgen sein. Aber einige haben nicht dieses Vorrecht. Aber viele von ihnen kommen aus Irrlehre. Das fing vielleicht mit der katholischen Kirche an, ging dann über die Pfingstbewegung und vielleicht noch eine oder andere Ecke, bis man schließlich rauskommen durfte. Aufpassen. Jetzt nicht sich einfach vom Wind der Treue an dem Wort Gottes gegenüber, wir sind jetzt die Bibel treuen, wir wollen nichts mehr von dem anderen wissen, jetzt sich so mitnehmen lassen von diesem Wind. Schauen Sie noch einmal in die Bibel hinein, wenn Sie eine haben. Ich lese noch einmal, Vers 9. Anfang. Lasst euch nicht von mancherlei und fremden Lehren umtreiben. Es geht um das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat Lehren. Kennen Sie diese Lehren? Kennen Sie diese Lehren? Denn, wenn Sie sich nicht von Fremden lehren, für wen fremd? Für was fremd? Für die Bibel fremd. Aber wenn Sie sich nicht von diesen Lehren umhertreiben lassen wollen, dann werden Sie früher oder später wissen müssen, welche Lehren in der Bibel stehen. Sonst werden Sie nicht sagen können, diese ist fremd und diese ist bekannt. Für die Bibel bekannt, nicht für Sie. Es geht um die Frage, welche Lehren sind der Bibel bekannt? Welche Lehren kennt die Bibel und welche Lehren sind für die Bibel fremd? Und die sollten für mich fremd sein. Ich sage das, weil das Bibellesen außer Mode gekommen ist. Es gibt wenige Christen, die noch viel in der Bibel lesen. Und wenn wir die Bibel kennenlernen wollen, dann werden wir wieder anfangen müssen, viel in der Bibel zu lesen. Viel. Immer wieder viel lesen. Wir werden uns Zeit nehmen müssen dazu. Irgendetwas wird drangehen müssen. Und dann werden wir studieren müssen. Das war ein Grund, weshalb so viele Christen in China bewahrt blieben, weil man, bevor die Kommunisten dort eigentlich die Oberhand bekamen, man ganz bewusst junge Christen fundierte, gründete im Wort Gottes. Und fast jeder Christ in diesen Kreisen, waren sehr viele Gruppen, kleinere Gruppen von Christen, Immer wieder wurde systematisch darauf hingewiesen, gründet euch im Wort Gottes, liest die Bibel, macht euch Notizen. Das haben die getan. Und diese Christen, diese Laien, die haben ihre Bibeln gekannt. Sie haben gelesen, studiert, haben sich Notizen gemacht. Und als ihnen die Bibeln genommen wurde, blieben sie fest. Und die Gemeinde hat sich dort vermehrt. Menschen kamen zum Glauben in dieser sehr schweren Zeit. Wir sollten jetzt, wo wir die Gelegenheit haben, viel in der Bibel lesen, dort gegründet sein, uns Notizen machen, auswendig lernen, damit wir uns in der Bibel auskennen können. Und dann sind wir imstande, das zu tun, was man auf der Bank tut. Was tut man da? Es geht ja immer wieder um diese, wie nennt man die Blüten? Wie?
Falschgeld.
Falschgeld, aber dann ist noch ein anderes. Ja, nur Blüten oder ist noch ein Adjektiv da? Also, es geht um Falschgeld. Wie erkennt man falsches Geld? Nicht so, dass man das falsche Geld an sich anschaut, sondern so, dass man die Leute, die prüfen müssen, habe ich mir sagen lassen, die müssen ganz genau wissen, wie ein richtiger 100-Mark-Schein aussieht. Die müssen den studieren. Und wenn sie dann in der Bank zählen, diese Stöße von Hunderten, und plötzlich, oh oh, dann merken sie den Kontrast. Sie müssen den Neuen gar nicht kennen. Sie müssen den Alten kennen. Und per Kontrast stellen sie fest, hier ist etwas Fremdes. Hier fehlt etwas. Vielleicht ist es der Strich. Vielleicht etwas anderes. Es fehlt etwas. So gehen auch wir vor. Wir lernen das Alte kennen, das treue Wort Gottes. Und wenn man dann, wenn eine neue Lehre anfängt zu kursieren, dann sind wir imstande, Nein zu sagen, zu erkennen und dann Nein zu sagen. So, damit können wir heute Abend schließen. Morgen früh, wenn Sie die Gelegenheit haben, hier dabei zu sein, vielleicht sind einige in einem eigenen Gottesdienst, nun dann hoffe ich und bete, dass dort das Wort Gottes verkündet wird, in Wahrheit und in Kraft. Und dass Sie viel davon haben, und vielleicht haben Sie auch selbst eine Gelegenheit, dort ein Stück Wort Gottes oder was Sie daraus bekommen haben, weiterzugeben. Das wäre schön.